Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Kinderpornografie ist heute unser Thema im Tacheles. Wer sie herstellt, wer sie nutzt und was man dagegen tun kann. Darüber möchte ich mit Kriminaloberrat Sven Schneider sprechen. Er leitet das Dezernat 43 beim LKA Nordrhein-Westfalen. Dezernat 43, das ist die zentrale Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie. Guten Tag, Herr Schneider.
Schönen guten Tag, Frau Führer.
Kinderpornografie, wovon reden wir da genau? Ich zitiere mal das Bundeskriminalamt, BKA. Kinderpornografie ist die fotorealistische Darstellung des sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren. Zitat Ende. Also es geht jetzt nicht um Nacktbilder vom Strand, Urlaubsbilder zum Beispiel.
Kann auch. Also wovon reden wir? Es gibt verschiedene Definitionen tatsächlich. Für uns ist maßgeblich das, was im Gesetz steht, also § 184b des Strafgesetzbuchs. Der gibt genau vor, was kinderpornografische Inhalte sind. Über den Begriff Kinderpornografie kann man sicherlich auch diskutieren. Wir nehmen lieber das Wort Missbrauchsabbildungen oder Missbrauchsdarstellungen, wenn wir drüber reden. Aber im Paragraphen 184b steht genau drin, zum Beispiel, wenn jemand dokumentiert, dass er an einem Kind sexuelle Handlungen vornimmt, wenn ein Kind an einem Erwachsenen sexuelle Handlungen vornimmt und das dokumentiert. Aber auch je nachdem, wenn man Körperteile eines Kindes, Gesäß zum Beispiel, unbekleidet, ablichtet und das so im Fokus steht, dass es klar eine pornografische Darstellung erfüllt, dann wäre auch da der Straftatbestand erfüllt. Also klar, Nacktfoto am Strand, was jetzt nicht das Geschlechtsteil in den Fokus nimmt, würde wahrscheinlich nicht drunter fallen, ne? Aber immer eine Einzelfallentscheidung, die am Ende dazu treffen lässt. Das macht im Übrigen auch so komplex, wenn man bewerten möchte, was ist jetzt eine kinderpornografische Abbildung. Also erstmal, ne, muss man die Altersschätzung anhand eines Bildes vornehmen können. Ne? Das ist schon mal nicht so einfach zu sagen, ist das Kind jetzt 13 oder 14, dann wäre man nämlich ab 14 im jugendpornografischen Bereich, oder ist das Kind oder die jugendliche Person 17 oder 18. Ne, mit 17 wäre noch Jugendpornografie, 18 wäre schon wieder Erwachsenenpornografie. Ne? Und das sind dann halt Dinge, die man anhand von Bildern entscheiden muss.
Bleiben wir mal bei dem Bereich der Kinderpornografie oder Missbrauchsabbildung, wie Sie es genannt haben. Das ist ja dann doch meistens relativ eindeutig. Und wenn man in die polizeiliche Kriminalstatistik blickt, dann steigt die Zahl der ermittelten Fälle seit Jahren an. Also offiziell handelt es sich um Herstellung, Besitz und Verbreitung kinderpornografischen Materials, so wird das genannt. Im Jahr 2020, im Vergleich zum Vorjahr, hat die Zahl der ermittelten Fälle um über 50% zugelegt. Da fragt man sich jetzt natürlich sofort, Herr Schneider, gibt es jetzt wirklich mehr Fälle oder wird nur besser ermittelt?
Das ist wie immer nicht so ganz einfach zu beantworten und etwas komplexer. Gerade in NRW haben wir ja viel gemacht in den letzten, ich sage mal, 2,5, 3 Jahren. Wir haben das Problem seit 2018 angegangen, indem wir nämlich mehrere landesweite Arbeitsgruppen eingesetzt haben, die sich zunächst mal beschäftigt haben mit dem Problem der Auswertung digitaler Daten und danach mit dem Problem der Auswertung digitaler Daten genau in dem Bereich der Missbrauchsdarstellungen. Danach ist sehr viel passiert. Also das heißt, wir haben Personal aufgestockt. Seit 2019 haben wir unser Personal in Nordrhein-Westfalen vervierfacht. Wir haben im Bereich Technik viel gemacht, im Bereich der Organisation und der Abläufe viel entwickelt. Und das hat eben dazu geführt, dass wir gesehen haben, ich sage mal, seit von 2016 auf 2017 auf 2018 sind das moderate Steigerungsraten gewesen. Dann haben wir schon einen Riesensprung nach 2019 gehabt und dann in NRW, Sie haben eben von 50% gesprochen, das mag die bundesweite Zahl sein, aber in NRW haben wir von 2019 auf 2020 eine mehr als Verdopplung, also ich glaube 104% war die Steigerung. Und meine Prognose ist im Übrigen, dass wir einen ähnlichen Steigerungswert auch 2021 gesehen haben. Ne? Die offiziellen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik sind noch nicht veröffentlicht. Aber die Prognose, eindeutig eine Prognose, ja, es geht dahin, dass wir wieder eine Verdopplung haben. Und das ist nicht, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht damit zu erklären, dass es ganz viel mehr Taten gibt, sondern das ist zu erklären auf Grundlage zweier, ja, wie soll ich sagen, Ursachen. Die eine Ursache ist sicher die, dass wir in einer Welt leben, wo es das Internet gibt, wo es Smartphones gibt, wo es schnelle Übermittlungsraten gibt. Speichermedien werden immer größer und preiswerter und Rechner werden immer schneller und leistungsfähiger und jeder hat ein Handy in der Tasche, mit dem er Bilder und Videos machen kann und die sofort uploaden kann. Und die Vervielfältigung solcher Inhalte und Bilder ist halt immens und ist quasi nicht mehr zu beherrschen. Also nur mal so als Zahl, Cyber-Tipline, das ist in den USA, das National Center for Missing and Exploited Children, die haben festgestellt, 2020, also dort in den USA, sind alle Provider verpflichtet, solche Inhalte zu melden einer nichtstaatlichen Organisation. Und die haben in 2020 65 Millionen Dateien im Internet gemeldet bekommen. 65 Millionen solcher Dateien. Und das zeigt schon mal, dass das Problem natürlich immens ist. Ja, aber die Technik macht es eben auch leicht, solche Dinge zu verbreiten, zu vervielfältigen, auch anzufertigen. Und auf der anderen Seite, warum steigen uns die Fallzahlen so? Ja, ganz einfach, wir haben das Personal vervierfacht und 2018 gab es eine Schätzung vom Bundesministerium der Justiz, die hat gesagt, das Dunkelfeld in diesem Bereich, also im Bereich sowohl bei der Verbreitung der Missbrauchsdarstellung, aber auch tatsächlich beim sexuellen Missbrauch von Kindern, ist 8-mal so groß wie die Polizei oder der Justiz bekannte Fälle. Also das Dunkelfeld ist riesig und wir leuchten dieses Dunkelfeld nun mit viel mehr Personal, mit höheren Aufwänden, mit besserer Technik immer mehr aus.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Schneider, dann hat zwar die Menge an Bildmaterial ziemlich eindeutig zugenommen. Wir wissen aber nicht, ob dahinter auch eine große Zunahme von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch von und gegen Kinder steht.
Naja, also wir können ein paar Dinge daraus annehmen, ja. Aber wir sehen aus der Statistik einige, wie soll ich das nennen, Phänomene, die es auf jeden Fall wert sind zu beleuchten und auch hier mal zu thematisieren. Wir sehen, dass der Anteil der Tatverdächtigen, die selber Kinder und Jugendliche sind, immens steigt. Wir hatten im Jahr 2020 von den, ich sage jetzt einfach mal knapp 5000 Fällen, die wir in NRW hatten, da waren 42% der Fälle waren Kinder und Jugendliche selbst die Tatverdächtigen.
Und warum machen die das?
Ganz genau. Das ist die Riesenfrage. Und da gibt es im Übrigen zwei Phänomene, die dahinter liegen. Und zwar einmal erleben wir, dass Kinder und Jugendliche von sich selbst Bilder anfertigen und die bei YouTube, bei TikTok oder sonst wo hochladen. Und das ja aus einer Naivität, ich kann es nicht erklären, warum, ne, aber es wird gemacht und wir erleben das quasi täglich. Und auf der anderen Seite erleben wir auch, dass es große Chatgruppen gibt, Messenger-Dienste, WhatsApp und andere, wo Material geteilt wird in so, ich sag mal, ne, Klassen-, Schulhof-Chats. Da wird Material geteilt, was eindeutig Missbrauchsabbildungen darstellt, was aber dann ja teilweise mit einer lustigen Musik hinterlegt ist, weiß ich nicht, zwei Jungs zeigt, die Analverkehr vornehmen, aber dann wird das so ein bisschen lustig dargestellt und solche Dinge verbreiten sich. Und die werden dann auch da wieder naiv oder weil sie vermeintlich lustig sind oder um zu zeigen, was es so alles gibt, werden die rasend verbreitet. Ne? Und das macht eben auch eine deutliche Steigerung aus. Und da ist Medienkompetenz gefragt und Prävention natürlich in dem Bereich Aufklärung. Und da machen wir auch viel. Auch gerade heute wird hier vom Schulministerium NRW dazu mit den Schulen gesprochen, dass wir genau dieses Problem auch angehen können.
Ich würde gern, bevor wir über die anderen mutmaßlichen Täter sprechen, gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, Herr Schneider. Also Sie leiten die zentrale Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie. Sie haben gerade diese amerikanische Organisation angesprochen, kurz genannt NCMEC, Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder, von denen Sie Hinweise erhalten. Wie arbeitet die Polizei, das BKA, das LKA dann weiter? Wie geht es dann weiter?
Ja, also seit 2014 erhält das Bundeskriminalamt für Deutschland einen Zugang zu diesem National Center for Missing and Exploited Children. Und in den USA ist es eben so, dass alle mehr als 700 Provider verpflichtet sind, solche Inhalte zu melden. Die melden die an NCMEC und NCMEC gibt diese Meldung. Das ist dann so ein Report, da steht dann drin, ne, mit dieser und jener IP-Adresse wurde zu diesem zu dieser Zeit folgende Datei hochgeladen.
So. Also IP-Adresse und ist sozusagen sowas wie die Adresse des Computers, des Rechners.
Ganz genau. Und das ist ein ganz wichtiges Datum, diese IP-Adresse, weil nur über diese IP-Adresse kommen wir dann an die Menschen, die das hochgeladen haben.
Und daran sehen die auch, dass es ein deutscher Rechner
ist. Und ganz genau. Die, anhand der IP-Adresse können die sehen, dass es in Deutschland hochgeladen worden und dann kriegt das BKA darüber Kenntnis. Und das BKA versucht dann, die IP-Adresse abzufragen, also sogenannte Bestandsdatenabfrage zu machen, nämlich zu ermitteln, wer steht denn hinter dieser IP-Adresse. Jetzt muss man wissen, also das BKA kann natürlich erst, sobald sie wissen, wer dahinter steht, einen Ort festmachen und erst danach dieses Verfahren abgeben.
An die Landeskriminalämter.
An die Landeskriminalämter abgeben. Ne? Jetzt könnte man sich fragen, warum macht das BKA das eigentlich nicht selber? Ne? Ganz einfach, Polizei ist Ländersache. Die Bundesländer sind für die Strafverfolgung zuständig in ihrem Bereich und das BKA hat da gar keine Kompetenz. Das heißt, das BKA darf die Sachen annehmen, darf die IP-Adressen abfragen und muss, sobald das BKA weiß, welches Land ist zuständig, dieses Verfahren abgeben. Das nehmen wir dann an in den Landeskriminalämtern. Im Übrigen, da hatten wir im letzten Jahr auch eine erhebliche Steigerung an Eingängen beim BKA zu verzeichnen, also einen absoluten Höchstwert mit 78.000 Hinweisen, die im letzten Jahr für ganz Deutschland eingegangen sind.
Okay, dann landen die Hinweise bei Ihnen und dann, was machen Sie dann?
Ja, wir nehmen die Erkenntnis, die wir haben, also die IP-Adresse ist abgefragt, die IP-Adresse gehört zu irgendeiner Person und wir ermitteln dann weiter, bis diese Person tatsächlich dafür verantwortlich, dass dieses Bild hochgeladen wurde.
Also Sie sehen die Bilder dann auch, um die es geht?
Die Bilder sehen wir auch. Die Bilder müssen wir zuallererst auch mal bewerten, nämlich mit der Fragestellung, liegt hier ein Gefahrenüberhang eventuell vor? Also sprich, könnte da noch ein laufender Missbrauch hinterstecken? Und diese Bewertung nehmen wir einmal vor anhand der Bilder, dann natürlich anhand der Person, die sozusagen als Inhaber der IP-Adresse rauskommt und dann natürlich nochmal in der Verknüpfung dieser Informationen. Also sprich, sehen wir ein Bild, das wir schon kennen, oder ist das ein Bild, was vermeintlich selbst hergestellt wurde? Immer dann, wenn wir sehen, das ist ein neues Bild, wahrscheinlich selbst hergestellt, ne, dann läuten die Alarmglocken, weil das könnte darauf deuten, dass jemand ein Kind gerade noch sexuell missbraucht oder vor kurzem missbraucht hat oder es immer wieder tut. Und dann müssen wir natürlich sehr schnell sein und versuchen, ganz schnell zu ermitteln und dort vor allen Dingen dann ganz schnell zu durchsuchen und aufzuklären, ist das Opfer irgendein Kind in dem Nahfeld.
Herr Schneider, Sie haben gerade schon gesagt, dass Nordrhein-Westfalen die Zahl der Stellen für Missbrauchsermittlungen stark erhöht hat. Auch die Zahl der Stellen in Ihrem Bereich, der zentralen Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie. Ich habe noch mal ein bisschen rumgelesen im Netz, so vergangene, bekanntere Fälle. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Affäre um den SPD-Politiker Sebastian Edati. Da hat sich damals wirklich niemand mit Ruhm bekleckert. Und ein Detail ist mir besonders hängen geblieben. Das BKA hatte von Interpol in diesem Fall, also gegen Ursprung war eine kanadische Behörde, eine Liste mit 800 Namen bekommen. Und es hat dann aber ein Dreivierteljahr gedauert, bis diese Liste durchgearbeitet wurde. Das war vor 10 Jahren. Würde das heute auch noch so lange dauern?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ja. Also eindeutig muss man sagen, dass wir es mit einem Massenphänomen zu tun haben. Das ist leider so. Wenn Sie hören, dass wir alleine von NCMEC, also alleine aus den USA, und Sie haben recht, es gibt auch in Kanada, in Australien und anderswo hinweisgebende Stellen und im Übrigen ja bald auch in Deutschland, ne, mit, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auf das wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, bietet ja ähnliche Möglichkeiten. Ne? Also wenn wir alleine aber aus den USA 78.000 Meldungen kriegen, dann ist das ein Riesenaufwand. Und ja, wie soll ich sagen, die Ressourcen sind auch hier endlich. Ne? Und die Polizei hat ganz viele Felder, um die sie sich kümmern muss tatsächlich. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und da wird die Polizei auch immer in irgendeiner Weise priorisieren müssen. Leider so. Also wir haben jedenfalls versucht, das Problem, dass die Daten uns so um die Ohren fliegen, und das ist ja nicht nur im Bereich der Missbrauchsabbildungen so, das ist ja in allen anderen Bereichen auch so, das haben wir versucht eben anzugehen oder gehen wir an. Das ist ein laufender Prozess, der immer auch weiter durchgeführt wird. Der kostet auf der einen Seite sehr, sehr viel Geld, der kostet auch viel Personalressourcen. Und wir stellen in NRW seit Jahren so viele Menschen als Polizistinnen und Polizisten ein, ist das die Zahlen so noch nie gegeben. Und wir gehen zudem noch einen anderen Weg, nämlich wir stellen auch Menschen ein als Tarif- oder Regierungsbeschäftigte, die jetzt keine polizeiliche Ausbildung in dem Sinne haben, sondern eben trotzdem dann in der Polizei arbeiten. Also auch gerade in meinem Dezernat ist der überwiegende Teil, sind das Menschen, die jetzt nicht ein polizeiliches Studium haben, sondern die Sozialwissenschaftler, JuristInnen sind oder andere Professionen und Expertisen mitbringen, die wir in dem Bereich dann einsetzen.
Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit Sven Schneider vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Dort leitet er die zentrale Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie. Auf der anderen Seite, Herr Schneider, muss man ja sagen, dass insgesamt die Zahlen der Delikte in den vergangenen Jahren ja immer weiter zurückgegangen ist, sodass man auch Personal hat umsetzen, umschichten können von Raub zum Beispiel zu Kinderpornografie. Und es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass gerade Nordrhein-Westfalen da so stark das Personal verstärkt hat. Man denke an diese schlimmen, massenhaften Fälle von Kindesmissbrauch, Lüttke, Bergisch Gladbach, Münster, alles Orte in Nordrhein-Westfalen. Alleine Bergisch Gladbach, habe ich mir nochmal angesehen, hat die Ermittlungsgruppe über 130.000 Fotos und 12.000 Videodateien gesichert. Da stößt man doch irgendwann an seine Grenzen, notgedrungen, oder?
Ja, definitiv. Das ist so. Also man muss sich ja eben auch vorstellen, dass hinter diesen Fotos und Videos auch immer ein menschliches Leid steckt. Und deswegen versucht man da auch präventiv so viel zu bieten, wie irgendwie geht. Hm. Aber in der Tat sind das Dimensionen. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben schon mehrere Millionen Bilder und Videos ausgewertet. Und ja, aber letztendlich, es muss gemacht werden. Ne? In jedem Bild kann rein theoretisch ein laufender Missbrauch stecken, den wir beenden müssen und auch wollen. Und das ist auch, wenn ich das noch sagen darf, die Motivation meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allererster Linie, genau Opfer zu befreien und Täter, die ja solche Taten begehen, schnellstmöglich dingfest zu machen.
Ja, und das ist Ihnen ja auch gelungen in der Vergangenheit. Das motiviert natürlich dann weiter für die Zukunft.
Ja, absolut. Das motiviert und die Aufklärungsquote in dem Bereich, die ist ja auch wirklich gut. Also die ist natürlich nicht bei 100%, aber die liegt weit bei über 90%.
Kommen wir mal auf die Täter zu sprechen. Also 1% aller Männer hat pädophile Neigung. Dafür können sie nichts, darauf hat man keinen Einfluss. Und natürlich können sie aber etwas dafür, ob sie diese Neigung ausleben oder nicht. Jetzt haben Sie vorhin von den Kindern und Jugendlichen gesprochen, die aus was für Motiven auch immer solch Material herstellen oder auch verbreiten. Aber abgesehen von denen sind denn die anderen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Konsumenten, sind das alles Pädophile?
Ja, also ganz wichtig ist, dass man versteht, dass wir auf jeden Fall sowohl bei den Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, als auch bei den Menschen, die Missbrauchsabbildungen konsumieren, niemals von einem einheitlichen Täterbild sprechen können. Also das ist schon extrem divers. Und was wir auf gar keinen Fall machen sollten, wäre, Täter, die das eine oder das andere tun, automatisch als Pädophile zu bezeichnen. Sie haben das eben eingangs richtig erwähnt. Bei Pädophilie sprechen wir von einer sexuellen Neigung oder sexuellen Präferenz. Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, wird in der Pubertät ausgeprägt. Und in der Tat, das sucht sich niemand aus. Das ist im Übrigen auch keine Krankheit, die man irgendwie wegbekommt, das sind Sachen, die in der Regel auch bleiben und sich nicht mehr verändern. In der Tat gibt es dann sogenannte kernpädophile Menschen, die wirklich nur auf ein vorpubertäres oder frühpubertäres Körperschema stehen. Und es gibt auch sogenannte pädophile Nebenströmungen, die eben auch auf Kinder stehen, also auf Erwachsene und auf Kinder. Ne? Also das sind schon mal so Dinge, wo man so ein bisschen differenziert reingehen muss.
Und dann auch die müssen nicht straffällig werden. Aber genau, wer sind denn jetzt die Straftäter?
Ja. Und aus Studien wissen wir, wenn wir uns den sexuellen Missbrauch von Kindern anschauen, dass weniger als 50% pädophil sind. Also das heißt, etwas mehr als 50% haben das aus anderen Gründen, aus anderen Motiven getan. Und bei den Konsumenten von Missbrauchsabbildungen spricht man davon, es gibt hier verschiedene Studien, die natürlich alle zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber spricht man davon, dass etwas mehr als 50% dann die Diagnose pädophil bekämen. Das heißt, auch da ein großer Prozentsatz hat diese Diagnose eben nicht. Ja.
Aber warum konsumieren die dann so etwas?
Also es gibt verschiedene sexuelle Verhaltensstörungen, da gehört Pädophilie mit rein, aber es gibt auch natürlich Menschen, die, sag mal, sexuell wahllos sind. Es gibt Menschen, die sexuelle Sadisten sind, die sich daran erfreuen, wenn Menschen erniedrigt, degradiert werden. Es gibt Reiz am Tabubruch, mit Bildern Geld zu verdienen, professionell zu handeln, Neugierige. Also das ist wirklich ein ganz großes Feld von Motivationen, die dahinter stecken kann. Was man dann in dem Zusammenhang wirklich auch sagen kann, also mir ist wichtig einfach, dass man nicht gleichzieht, jemand, der ein Kind missbraucht oder jemand, der Missbrauchsabbildungen konsumiert, ist ein Pädophiler. Diese Gleichung darf man nicht aufmachen. Es gibt sehr viele pädophile Nichttäter und es gibt auch sehr viele nicht-pädophile Täter und es gibt aber auch eine Schnittmenge von pädophilen Tätern.
Also auf jeden Fall gilt auch bei denjenigen, die solche Missbrauchsabbildungen herstellen, wie auch bei denjenigen, die sie konsumieren, dasselbe wie zum Beispiel bei Gewalt gegen Frauen. Die Täter kommen aus allen Schichten und allen Milieus. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig festzuhalten. Ja. Sie haben vorhin das schöne Gesetz mit dem Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz erwähnt. Seit dem 1. Februar 2022 ist ja eine Reform in Kraft und die sieht vor, dass soziale Netzwerke in Deutschland strafbare Inhalte nicht mehr nur löschen müssen, also wie zum Beispiel Missbrauchsabbildung von Kindern, sondern sie auch an das BKA melden müssen. Und haben Sie denn jetzt seit dem 1. Februar viel mehr zu tun als vorher?
Nein, haben wir nicht, denn es ist bis dato noch nicht dazu gekommen, dass einer der verpflichteten Telemediendienstanbieter überhaupt etwas angeliefert hätte.
Wie, warum nicht?
Ja, man muss sagen, also die Änderung dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, die dafür verantwortlich ist, die ist ja im April 2021 in Kraft getreten und die sah dann vor, eine 10-monatige Frist, damit sich alle Beteiligten sozusagen auf dieses Szenario vorbereiten können.
Ne? Und die ist jetzt um am 1.2.
Genau, und diese Frist ist um. Wir haben in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz leider, muss ich sagen, eine Mindestanzahl von Nutzern drin. Und insofern sind nicht alle Provider verpflichtet, sondern nur die, die mehr als 2 Millionen Nutzer haben. Das ist für Deutschland, wäre das jetzt Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und TikTok, die verpflichtet wären. Und die haben mittlerweile alle gegen dieses Gesetz geklagt. Und insofern laufen diese Klageverfahren noch und eine Anlieferung erfolgt noch nicht.
Das heißt, Sie sind weiterhin angewiesen auf Daten von NCMEC, eine NGO übrigens, eine private Organisation, oder auf Daten von kanadischen oder australischen Behörden? Aus Deutschland bekommen Sie nichts.
Korrekt, ja. Also wie wir ja eben gelernt haben, das sind im Prinzip die gleichen Konzerne. Also Facebook habe ich gerade genannt, Twitter, YouTube, ne, hinter YouTube steckt Google. Das sind ja die gleichen, die auch in den USA anliefern und die auch ja die deutschen IP-Adressen anliefern. Ne? Also letztlich wissen wir gar nicht, wie viel mehr wird am Ende da kommen. Ne? Es wird ein Aufwand auf jeden Fall sein für das Bundeskriminalamt, diese, ich sag mal, möglicherweise dann Doppelungen in der Anlieferung rauszufiltern, damit wir uns nicht mit noch mehr beschäftigen, obwohl es eigentlich zwei Dingen beschäftigen, obwohl das nur eine Tat ist, die dahinter steckt. Also das heißt, wir können das Volumen auch noch wirklich nicht abschätzen. Ja, wir warten mal.
Recherchieren denn deutsche Behörden auch selbst im Netz? Es gibt dann so Entdeckungen wie Bergisch Gladbach, da haben Sie dann das Bildmaterial gefunden. Da war ja klar, was dann zu tun war. Aber dass Sie jetzt aktiv auf die Suche gehen?
Ja, auf jeden Fall. Auf der einen Seite ist es ja so, dass man sagen muss, Ermittlungen in diesem Bereich kann man vergleichen mit so einer Art Schneeballeffekt. Ne? Also selbst wenn wir aus NCMEC einen Hinweis bekommen oder auch von woanders einen Hinweis bekommen oder selbst was finden, führt das ja immer dazu, dass man noch weitere Fälle sozusagen generiert. Also die Fallzahlen, die ich eben genannt habe, diese knapp 4.700 Fällen, die wir 2020 in NRW hatten, die sind natürlich nicht alle aus NCMEC entstanden, sondern noch nicht mal die Hälfte davon entsteht aus NCMEC. Also es geht dabei um Upload oder Download oder das Verschicken von Bildern. Und wenn man was verschickt, hat man immer auch einen Empfänger. Oder wenn man derjenige ist, der verschickt, dann hat man das Bild meistens irgendwo her. Ne? Nicht immer stellen die das selbst her, die Menschen, sondern die bekommen es von irgendwo her und schicken es weiter. Und das führt natürlich dann immer auch zu Netzwerken oder jedenfalls zu anderen Tätern, die das Bild vorher besessen haben oder die es ja vielleicht auch hergestellt haben. Wenn wir uns jetzt rein auf diese Verbreitung konzentrieren, und das tun wir halt eben auch mehr, da haben wir eben auch die Prozesse umgestellt, dann generieren wir natürlich auch mehr Tatverdächtige. Ne? Aber was ich vielleicht mal unterstreichen möchte, ist, dass uns natürlich in allererster Linie und noch viel mehr als diejenigen, die diese Missbrauchsabbildung konsumieren und verbreiten, diejenigen interessieren, die diese Missbrauchsabbildung herstellen. Ne? Weil das ist dann der sexuelle Missbrauch. Das heißt, wir können auf der einen Seite natürlich immer wieder schauen, wer hat denn so ein Bild verbreitet, aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt immer in das Bild reingucken und auch versuchen, aus den Bildinhalten heraus Opfer zu identifizieren oder Tatverdächtige zu identifizieren. Also das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, den möchte ich jetzt nicht unterschlagen, weil es eigentlich der wichtigere Teil ist.
Ja, Sie haben von einer Schulrecherche in unserem Vorgespräch, Schulfahndung gesprochen. Können Sie kurz erläutern, wie das funktioniert?
Wir haben zum Beispiel dann Fälle, die wir in der Auswertung finden, also Bilder oder Videos, die wir in der Auswertung finden, wo wir wissen, das sind neue, selbst hergestellte Bilder und Videos, die in Deutschland Bezug haben und die wir identifizieren wollen. Also wie gesagt, wir wollen dann das Opfer aus dieser schändlichen, schauerhaften Situation befreien. Und wir versuchen natürlich alles Mögliche, das zu tun. Und wenn wir aber keine weiteren Anhaltspunkte mehr haben, dann schauen wir, dass wir also erstmal natürlich intern das Fahnden, und dann wäre so das allerletzte Mittel wäre eine Öffentlichkeitsfahndung, also sprich bei zum Beispiel Aktenzeichen XY so ein Bild einzustellen von einem Opfer und zu sagen, wer kennt denn dieses Kind, damit wir rausfinden, wer das ist und dass wir es eben aufsuchen können und befreien können. Und ein milderes Mittel zu dieser großen Öffentlichkeitsfahndung ist die sogenannte Schulfahndung. Das betreiben wir seit einigen Jahren. Das wird auch vom Bundeskriminalamt koordiniert, und das funktioniert eben so. Wir gehen davon aus, in Deutschland haben wir die Schulpflicht. Jedes Kind muss irgendwo in der Schule mal gewesen sein oder immer noch sein. Und anhand des Bildes, des Alters des Kindes und möglicherweise noch Inhalte, die auf eine Regionalität hinweisen, also zum Beispiel Sprache wäre so ein Thema oder ein Hintergrund, wird dann eine Schulform und eine Region ausgesucht. Und dann wird dieses Bild an die Schulen gegeben, natürlich kein inkriminiertes Material, also keine Tathandlung, die dort gezeigt wird, auch kein nacktes Kind, sondern eben
das Gesicht.
Ne, das Gesicht des Kindes wird dem Kollegium vorgelegt und gefragt, kennt ihr dieses Kind? Und die Rückmeldungen führen dazu, dass wir bei 50% der Fälle tatsächlich das Opfer identifizieren können und dann auch aus dieser Situation befreien.
Wenn man übrigens auf die Internetseite vom BKA geht, unter dem Stichpunkt Kinderpornografie, dann liest man ziemlich schnell, dass das BKA sich für eine Vorratsdatenspeicherung ausspricht. Ich glaube, das tun alle Ermittler, die mit kinderpornografischem Material oder mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern zu tun haben. Leider haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, darüber zu sprechen. Wir sagen einfach mal, es steht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs an und das warten wir ab. Aber ein Punkt, der Ihnen ja noch sehr am Herzen liegt, Herr Schneider, ist die Vorsorge, die Prävention, denn eins haben wir ja gelernt, die Polizei kann nicht alles richten, das ist ja klar. Was können wir denn alle tun, um Kinder zu schützen?
Ja, wir können auf jeden Fall alle erstmal, und dafür danke ich auch, dass wir hier heute darüber reden können, das Thema weiter in den öffentlichen Diskurs tragen. Das ist mir ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass jedem klar wird, dass das überall in allen Milieus stattfindet. Und dass natürlich Kinder ernst genommen werden, das ist so ein Aspekt. Ja? Also wenn ein Kind ein solches Verhalten von Menschen schildert, dann sollte man das Kind zunächst mal ernst nehmen. Also das wäre mir ganz wichtig. Ansonsten, die meisten Dinge passieren hier im Internet beziehungsweise gehen auf die digitalen Medien zurück. Also wenn wir jetzt über die Verbreitung dieser Inhalte sprechen, und da geht es ganz klar um das Thema Medienkompetenz. Ich habe ja gesagt, wie hoch der Prozentsatz der Fälle ist, bei denen Kinder selbst Tatverdächtige sind. Und das wäre mir ein großes Anliegen, dass wir da rankommen, also auch eben Eltern, Schulen mitnehmen, für Medienkompetenz werben und da natürlich auch gucken, was machen die Kinder eigentlich mit ihren Smartphones, was werden dort für Inhalte geteilt und vor allen Dingen, was machen die selber für Bilder von sich.
Ich danke fürs Gespräch, Herr Schneider.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.
Sven Schneider leitet die zentrale Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Und ich will noch eine kleine Anmerkung machen zum Gebrauch des Begriffes Kinderpornografie. Mir ist durchaus bewusst, dass sich viele Menschen daran stören. Man kann auch von Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Internet sprechen. Es ist nun mal ein eingeführter Begriff. Vor allen Dingen spricht das Gesetz von Kinderpornografie.